akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
Hallo Julia Köhn.
Hallo Julia Bamberg. Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut wieder. Ich war ja letztes Mal ein bisschen angeschlagen. Da haben wir noch in Taiwan aufgenommen, ne? Mhm. Ja, da habe ich so eine doofe Erkältung mitgeschleppt. Die habe ich auch als kleines Souvenir mit nach Deutschland genommen. War dann nicht mehr so schlimm, aber die Stimme war immer noch belegt und ich war total verrotzt. Und dich hat's ja dann quasi auf dem Rückflug erwischt, ne?
Total scheiße. Also auf dem Rückflug habe ich mich, also ich glaube nicht bei dir angesteckt, weil du warst ja schon eine Woche lang oder so erkältet, sondern von irgendwo anders. Und also ich habe das Gefühl, dass da mehrere Viren gleichzeitig hintereinander oder Viruserkrankungen gleichzeitig. Also es war ein Up and Down in der vergangenen Woche. Heute fühle ich mich wieder so einigermaßen, also dass die Erkältung im Abklingen ist.
Da musst du direkt wieder schlucken und husten.
Aber es kommt irgendwie immer noch total viel raus. Also ich weiß auch nicht. Und meine Stimme ist jetzt halt immer noch so ein bisschen kratzig. Obwohl das schon so mit trockenem Husten. Aber kann auch sein, dass mein Rachen jetzt so die ganze Zeit belastet ist vom vielen Husten.
Das kann natürlich wirklich sein. Also wir sind ja jetzt anderthalb Wochen sind wir wieder zurück in Deutschland. Wir waren ja Donnerstag zurück, hatten dann noch so 2-3 Tage Zeit, um uns zu akklimatisieren. Und ich bin dann Sonntag wieder in die Arbeit gestürzt sozusagen. Mal abgesehen von deiner Erkältung, hast du noch so ein bisschen die Erholung aus Taiwan in dir oder ist schon wieder alles flöten gegangen?
Also ich würde sagen, die Erholung ist nicht weg, würde ich sagen. Und ich habe vor allem ganz viele Erinnerungen noch an Taiwan. Also im Gegensatz zu dir war ich ja jetzt nicht direkt wieder im Arbeitsleben. Beziehungsweise ich habe dann gearbeitet und dann habe ich mich krank gemeldet, weil es nicht ging. Aber ich denke ganz viel zurück an Taiwan. Also ich glaube, das ist auch noch Teil der, wahrscheinlich der Erholung, dass das noch so zurückkommt, dass ich denke, ach Mensch, wäre auch jetzt nicht schlimm gewesen, noch 3 Wochen länger da gewesen zu sein. Also ich vermisse schon ein bisschen was aus Taiwan, muss ich sagen.
Ja, also ich hatte, ich habe leider die absolut krasse Woche erwischt, die, wo man eigentlich gar für nichts Zeit hat, nicht mehr drüber nachzudenken, was man isst oder wie es einem so geht. Und deswegen war die Erholung da erstmal richtig weg, weg, weg. Aber jetzt ist auch so, dass wenn ich Zeit für mich habe, denke ich auch wieder, oh, da, als wir da waren oder oh, wie das schön war und so. Naja, und jetzt haben wir uns ja wieder auch ein bisschen mit Taiwan beschäftigt und mit der Historie, mit der queeren Historie. Und jetzt ist auch wieder so, ich denke, oh, jetzt wieder hinfliegen, 15 Stunden, warum nicht?
Also 15 Stunden müssten jetzt nicht sein, hinfliegen, ja, wär schon schön. Aber du guckst ja auch zum Beispiel noch so bei Instagram so Reels und so an, ne? Die wird noch ganz viel angezeigt. Ist bei mir nicht mehr so, aber du schwelgst noch so, zumindest auch noch so digital ganz viel in Erinnerung.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch noch so ein paar Sachen im Kopf, die ich auch noch realisieren möchte, so ein paar Reels selber machen. Habe ich auch bis jetzt nicht geschafft. Und irgendwie kommt es einem dann so vor, so jetzt ist ja auch doof, jetzt ist man wieder zurück, jetzt macht man noch ein Reel aus, oder das irgendwie Taiwan betrifft. Aber ja, ist ja eigentlich egal, ist ja mein Feed und ich kann ja posten, was ich will. Ist scheißegal.
Ist eigentlich so, ne? Das ist, du kannst wirklich machen, was du willst. Und vor allem sind das vielleicht ein Teil der Leute, die dir folgen, wissen vielleicht auch gar nicht, dass du zurück bist, sondern denken das auch noch. Oder dass das früher entstanden ist, also dein Reel, bevor du wieder zurückgekommen bist oder so. Also mach einfach. Wenn du Zeit hast und Lust drauf hast, finde ich das cool.
Ja, mache ich auch noch. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist. Genau, wir wollten ja in der heutigen Folge noch ein bisschen was nachreichen. Wir haben euch in der letzten Folge schon so unsere ersten Eindrücke geliefert, wie wir das so empfunden haben. Und hatten ja gehofft, dass wir noch in irgendeine queere Community oder beziehungsweise einen Platz, der für die queere Community geschaffen wurde, dass wir es da reinschaffen. Und haben wir es geschafft, Julia Köhn?
Wir haben es geschafft. Also queerer Ort war in dem Fall eine Bar, die zeitweise wohl auch ein Club ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Da werden auch Partys veranstaltet. Und wir waren da an so einem Dienstagabend, wenn ich mich richtig erinnere. Und da waren, als wir angekommen sind, waren schon Leute da und wir waren jetzt nicht super spät da, weiß ich nicht, so 21 Uhr oder so. Und da waren, weiß ich nicht, sechs Leute so insgesamt irgendwie. Und wir dann halt auch, haben dann da was getrunken, es war super entspannt, es lief Musik, Musik, die ich vorher noch nie in meinem Leben gehört habe teilweise. Und war schön eingerichtet, war sehr offensichtlich flinterorientiert. Ich glaube, am Eingang stand Pussy Power oder sowas. Nee, oder I Love Pussy. I Love Pussy stand direkt am Eingang in so einer so einer Neonschrift. Ja, und ich fand's sehr schön. Das war so sehr unaufdringlich. Es war eigentlich wie eine Bar, aber die Personen, die du da gesehen hast, waren anscheinend so alles Flinter.
Ja, das war hinter der Bar auf jeden Fall. Das kam auch eine Person aus der Küche, hätte ich jetzt auch als Flinter eingeordnet. Und auch die Personen, die da waren, Flinter. Bis auf eine Person, da war ich mir nicht sicher, könnte auch cis-hetero-männlich gewesen sein. But you never know.
Ja. Kannst ja auch schlecht fragen oder sowas. Also wir haben die Leute auf jeden Fall so ein bisschen gescannt, wie man das ja macht. Man scannt ja automatisch irgendwie so Menschen und denkt so, ist du queer oder nicht? Das hast du ja auch auf der Straße auch die ganze Zeit, hast du auch, guck mal da wieder und wieder, da, die sind auch queer, lesbisch, schwul, sehe ich doch, geh, die sind auch geh.
Ja, ist doch funny. Also ist ja auch nicht böse gemeint. Man denkt halt, also ich freue mich ja immer, wenn ich dann denke, Menschen zu treffen, die aus meiner Bubble sind. Ja, doch auch, oder?
Ja, voll. Ich freue mich da auch drüber, wenn ich das sehe. Ich freue mich auch, wenn ich da das gesehen habe. Und das haben wir auch gesehen, wenn da zwei Männer Händchen halten. Finde ich total schön. Finde ich total geil. Auch wenn ich da, ja, und auch wenn man das sieht, dass das so offen, also für mich sehr offensichtlich queere Menschen sind, die, ich dachte, ich hätte auch so Zuneigungen gesehen zwischen mehr queeren Paaren. So zwischendrin. Also, da freue ich mich immer sehr, wenn ich das sehe.
Ja, also wir haben es geschafft in eine Bar, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht, dann haben wir quasi so den kleinen Zeh in den Ozean gedippt, weil wir waren 2 Stunden da, haben ein Getränk genommen. Niemand ist auf uns zugekommen, hat mit uns gesprochen. Wir wurden auch so ein kleines bisschen gescannt, so, oh, okay, Westerners hier. Weil wir waren wirklich die einzigen, ich sag mal, etwas anders aussehenden Menschen. Das Barpersonal konnte nicht gut Englisch. Also da haben wir auch wieder mit Übersetzungs-Apps arbeiten müssen, die so halb geklappt haben. Die haben nämlich anscheinend die Ingredients von unseren Cocktails falsch übersetzt, aber lecker war es trotzdem. Also ja, wir können leider nicht viel sagen, außer dass es sie gibt. Es ist nicht so wie in Hongkong. Da erinnere ich mich noch, dass wir und in Seoul, dass wir die queeren Spaces also sehr schwer gefunden haben. Wir mussten viel recherchieren und dann waren die teilweise doch nicht mehr da oder in so einem Hinterhof oder man musste in so einem Hochhaus in Stock 13 fahren und dann hat man nicht mal so richtig, also ohne so Regenbogenflaggen oder sowas. Und da war es halt so, okay, recherchiert, das ist eine Bar, die ist offen, dies, das, ne?
Ja, ich weiß auch noch, dass du da recherchiert hast in Hongkong und in irgendwelchen Foren oder so gelesen hast oder vielleicht auch so Dating-Apps oder sowas. Da war das, glaube ich, auch, dass du Leute angeschrieben hast und die dann irgendwie das preisgegeben haben. Und das war hier was ganz anderes. Einfach so, machst du ein Karten-Maps-Programm auf, eine App, und dann siehst du da Queer Bar, ja, ist ab 19 Uhr geöffnet bis 3 Uhr, da und da, hier sind Fotos, das sind die Bewertungen. Siehst du, dass die Bewertungen aktuell sind, guckst auf das Instagram-Profil, was auch sehr offen queer ist und bei dem du es einfach checkst. Ja, und dann gehst du dahin. Also es ist wirklich ein offener Umgang. Ich würde es gleichsetzen mit hier.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe bei Hongkong und bei Korea war es ein bisschen schwieriger. Da bin ich sogar in eine Facebook-Gruppe eingetreten, die irgendwie queer Südkorea hieß. Und diesmal habe ich ein bisschen recherchiert und war dann in Reddit. Ist ja auch ein bisschen underground, kann man so sagen. Und da wurde auch gefragt, so hey, kennt ihr irgendwie lesbische Bars oder Clubs? Und da wurden eben die genannt und auch dieser Club, wo wir waren. Und ich glaube, hast du es gesagt, ne, in Taipei war es, ne?
Ja. Ah, nee, habe ich nicht gesagt, Taipei war es, genau. Und das ist auch, glaube ich, da haben wir auch vielleicht auch einen regenbogenhaften Eindruck bekommen, weil Taipei auch jetzt nicht für ganz Taiwan, glaube ich, stehen kann, sondern Taipei für sich schon irgendwie das Berlin in Taiwan ist. Also das meiste.
Köln.
Oder das Köln, ja, vielleicht das Köln in Taiwan. Also was das angeht, also wenn man nach queerer Geschichte sucht, wenn man nach Orten sucht, wenn man nach dem sucht, was abgeht an queeren Veranstaltungen und so in Taiwan, dann landet man zwingend in Taipei, weil das einfach die Hauptstadt der Queerness ist in Taiwan.
Absolut. Wir haben in Hualien, was glaube ich, genau, da haben wir ja noch diese Breakdance-Geschichte gesehen, da waren haben wir euch ja schon gesagt, dass da auch wahnsinnig viele Leute waren, die queer ausgesehen haben. Aber ja, wir haben jetzt durch die Recherche auch mit bekommen, was ja eigentlich auch logisch ist, das hatten wir auch schon gesagt, dass es da wahrscheinlich einen großen Gap zwischen ländlichem und städtischem Leben gibt. Das ist auf jeden Fall noch so. Als wir dann aus Taipei rausgefahren sind oder generell so aus Städten rausgefahren sind, da siehst du dann halt nicht mehr die Regenbogenflaggen wehen. Und anscheinend gibt es da ein großes Nord-Süd-Gefälle. Also was wir so gelesen haben, ist der Süden doch noch eher konservativer eingestellt, was auch kein Wunder ist, weil da gibt es nicht viele große Städte.
Ja, wird sicherlich daran liegen, dass Taipei im Norden ist und dann vielleicht auch reingewirkt hat. Alles das, was sich auch so an Entwicklung anscheinend, auch an technischer Entwicklung, das ist auch alles im Norden. Also diese Chipfabriken und sowas, das ist auch Norden. Das bedingt sich ja auch. Also wenn da was stattfindet, wo auch Menschen von außen dann da leben, wenn du mehr Austausch hast, dann kommt das ja zwingend dazu, dass es auch mehr Queerness gibt, mehr Gruppen, die marginalisiert sind, dann auch in diese Plätze dann ziehen. Und damit entwickelt sich das auch selbst weiter, nicht so wie im Süden.
Genau. Und was wir jetzt noch nachliefern wollen, so einen kleinen geschichtlichen Abriss, wie das überhaupt zustande kam, dass Taiwan jetzt so dasteht, wie es dasteht, und natürlich auch ein bisschen die Queer History. Ich muss sagen, als kleine Einführung, ich fand das Gespräch mit unserem Fahrer, der uns zum Flughafen gebracht hat, ganz, ganz spannend, weil wir da noch so schwelgten in unseren Erinnerungen und so dachten, oh, Taiwan ist wirklich so cool und die Leute sind so freundlich, und er dann gesagt hat, ja, das ist irgendwie geschichtlich bedingt, weil wir halt ständig irgendwie besetzt waren und uns immer irgendwie arrangiert haben mit den Leuten, die uns besetzt haben, und halt dann deswegen auch, ja, einfach gucken mal, wie das jetzt ist, und deswegen sind wir mal so freundlich, ne? Irgendwie so ganz grob zusammengefasst.
Sich sozusagen nett stellen mit den Menschen, die jetzt vielleicht in der Zukunft irgendwie ein Saying haben könnten, so in dem Land, und sich eigentlich schon damit, ja, vielleicht sich damit anfreunden, dass es einen Austausch gibt und dass man nicht in sich so geschlossen bleibt als Land, sondern dass es immer irgendwelche Einflüsse geben wird, weil alle irgendwie was von Taiwan wollen, die drumherum leben. Und dessen sind sie sich anscheinend bewusst, und sie versuchen irgendwie auf eine, ja, irgendwie sind anscheinend diplomatische Art und Weise irgendwie dann damit umzugehen.
Ja, genau. Aber auch wieder Großstadt, ne? Es war auch Taipei, als wir dann wieder rausgeflogen sind. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen anfangen. Keine Sorge, das wird jetzt hier kein Geschichtspodcast, aber ich glaube, es ist ganz interessant, und man versteht vielleicht auch das ein bisschen besser, wenn man merkt, was da alles passiert ist. Also bevor irgendwelche Menschen Taiwan für sich entdeckt haben und gedacht haben, da kann man ja kolonialisieren, war es natürlich so, dass Taiwan auch UreinwohnerInnen hatte. Und zwar ganz schön viele Stämme, die da irgendwie koexistiert haben. Ne?
Das haben wir auch mitbekommen, als wir da waren. Es waren überall, in allen möglichen Orten, hast du das irgendwie mitbekommen, dass es da so indigene, dass es Folklore, dass das Essen irgendwie aber auch dann auch so gekennzeichnet war. Du hast es irgendwo gelesen in Indigenous, dass das irgendwas ist, was mal von Menschen kamen, die schon seit Jahrhunderten von Jahren da leben, und zwar ohne den Einfluss von irgendwelchen anderen Ländern, Völkern, Nationen, sondern so, wie es eigentlich in Taiwan üblich war, zu leben, zu essen, zu Kultur zu entwickeln. Das hat man überall gemerkt, diese ganzen Spuren. Das fand ich richtig cool, dass man diesen Einfluss immer gemerkt hat.
Ja, nur leider ist es genau wie überall, dass halt auch die indigenen Gruppen auch unterdrückt werden und denen auch so ein bisschen ihre Sprache, ihre Kultur, alles wurde irgendwie entzogen, und viele Gruppen versuchen jetzt halt wieder sich so zu diesen, das klingt so blöd, aber zu den Wurzeln zu besinnen und zu gucken, hey, was können wir denn noch von früher irgendwie so erhalten? Ne? Es ist ganz schön, dass das zumindest versucht wird.
Ja, ich kann ja mal sagen, also ich habe mich so ein bisschen reingelesen in die in die Geschichte, auch in die Kolonialisierungsgeschichte. Eigentlich war es so, dass Taiwan relativ lange so unter sich bleiben konnte, im Gegensatz zu, keine Ahnung, 1492, wissen wir ja, Kolumbus, bla bla bla. Und Taiwan wurde das erste Mal so, ich sag mal, in Gänsefüßen entdeckt von Portugiesen. Daher kam auch das erste Mal dieses Isla Formosa oder Ilha Formosa, also die schöne Insel. Das haben wir auch überall gelesen. Da sind sie auch stolz drauf. Habe ich mir so gedacht, dass sie stolz drauf sind, dass es halt so als schöne Insel bezeichnet wurde von Leuten, die aus Portugal kamen. Portugal ist ja auch total schön. Die sind dann aber wieder abgereist.
Du musst aber sagen, wann das war. Das war im 16. Jahrhundert.
Das war im 16. Jahrhundert, 1517. Und die sind dann wieder abgedampft aus Taiwan.
Ja, wahrscheinlich, weil es ist ja wirklich so, dass die Insel einfach zu, was war es, ich glaube 80% aus Wald und Gebirgen besteht und man sozusagen eigentlich nur drumherum, also an den Küsten sich besiedeln konnte. Also, und das Bergland ist, wie ich ja im eigenen Leib mit erfahren habe, sehr unwegsam.
Ja. Ja, so ist es genau. Die sind dann wieder abgehauen und dann kamen die Niederländer ungefähr 100 Jahre später, 1624, also im 17. Jahrhundert, und da begann dann eigentlich auch erst die Kolonialisierung. Die haben dann angefangen, so, weiß ich nicht, so Stationen zu besetzen, von denen aus sie das Meer dann im Blick hatten, dann Handel zu betreiben. Und dann, 40 Jahre später, kamen die Chinesen. Da gab es einen Bürgerkrieg in China. Die Ming-Dynastie hat damals noch geherrscht und die war so langsam am Untergehen. Und die Leute, die da halt so mit untergegangen sind, Teile des Militärs, die sind dann rübergesiedelt nach Taiwan, haben so gedacht, die Niederländer, die können wir fertig machen. Und das haben sie auch gemacht. Und seit 1661 hat dann, ich würde sagen, zwar knapp 250 Jahre lang China da sich breit gemacht in Taiwan. Und dann ging es auch los mit der, also Großbesiedlung, also erstmal den Handel dort zu übernehmen, eine Kultur dort zu verbreiten, die aus China kommt, die Sprache den Menschen dort aufzuzwingen.
Die Religion,
die Klamotten, die Bräuche. Und Völker, diese Bergvölker, die das nicht machen wollten, wurden dann genau das, nämlich Bergvölker, also indigene Gruppen, die sich dem nicht beugen wollten, die hatten eigentlich nur die Chance zu fliehen. Und so wurde die Insel, in dem Wort China sagt man ja auch Sinologie, wurde dann sinisiert. Ja, es wurde dann auch so Bildung und sowas, wurde alles dann von China beeinflusst.
Ja, und dann, das ist ja, das weiß man ja auch, dann kam irgendwann Japan, ne? Japan hat im ersten japanischen Krieg China besiegt und dann hat China gesagt, ja, okay, dann kriegt ihr jetzt Taiwan, und dann kamen sozusagen die JapanerInnen auf den Plan. Also, das ist schon so krass, ne? Man hat die ganze Zeit ist irgendwer da und sagt so, jetzt gehört mir diese Insel und ich mache jetzt da mein Ding.
Ja, total schlimm, ne? Das ist wirklich, also wirklich, das waren diese knapp 250 Jahre, das war dann kurz vor 1900, 1895 kam nach Japan und dann haben die da angefangen, ihre Kultur und ihre Lebensart zu verbreiten, haben wir ja auch mitbekommen. Das ist wirklich, Taiwan ist so ein China-japanisches, also taiwanisches Sammelsurium.
Melting Pot.
Gewesen. Aus diesem Grund, weil das halt wirklich die letzten 100 Jahre permanent besiedelt wurde. Ja, dann kam der Zweite Weltkrieg mit 1945, musste dann Japan auch kapitulieren. Und dann, weil ja die letzten Besitzer sozusagen China waren, ist das Land wieder zurück an China gegangen. Und das finde ich total krass. Und da werden wahrscheinlich auch die Leute in Taiwan gedacht haben, warum?
Yeah.
Und daraufhin ist dann so gab es dann so langsam Unruhen im Land in Taiwan, die in den 70ern und 80er Jahren, also jetzt sind wir 1970, 1980, da ging es dann los mit wirklich dem Kampf nach Unabhängigkeit. Langsam ging es los mit, ja, sich einfach dagegen aufzulegen. Es wurden Flugblätter verteilt, Magazine verteilt, es gab Proteste gegen die Regierung. Und Ende 1980, 1987, da gab es dann den ersten, also wirklich einen Riesenschritt, das in China, glaube ich, kann man da lange drauf warten, es wurde die Pressezensur aufgehoben. Und so langsam hat eine Taiwanisierung stattgefunden. Also es gab dann demokratische Wahlen daraufhin, das ist jetzt sehr abgekürzt. Und seit 1996 sind nur noch TaiwanerInnen da Präsidentinnen gewesen in China. Ganz im Gegenteil wie vorher. Da wurden immer so Menschen aus China dann in Taiwan eingesetzt. Und seit den 90ern ist es tatsächlich, die TaiwanerInnen wählen wiederum jemanden aus Taiwan zum Präsidenten. Auf ganz demokratische Art und Weise.
Ich finde das auch total spannend, dass China das so krass toleriert oder immer noch toleriert, obwohl sie ja ständig säbelrasseln und immer damit drohen, dass sie Taiwan irgendwann auch einnehmen werden, zur Not auch militärisch. Man hat ja gesehen, dass es mit Hongkong auch geklappt hat, dass sozusagen die Demokratisierung, die da stattgefunden hat, wieder fast schon blutig niedergeschlagen wurde. Man hört jetzt auch nichts mehr aus Hongkong mit Demokratie und so weiter. Aber da ist es halt so, dass halt Hongkong doch noch eine Verbindung zum Festland hat. Und da hat Taiwan halt den großen Vorteil, eine Insel zu sein, ne?
Ja. Ja, das glaube ich auch. Das ist, und vor allem, das ist, ja, das ist halt eine Insel, die so um die 180 Kilometer entfernt ist von China. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie nur ein paar Kilometer vor China liegt, sondern halt auch so, dass sie, ich bin jetzt total unsicher mit Entfernung, aber ich glaube auch außer Sichtweite liegt. Also bin ich mir doch sicher, 180 Kilometer, ich glaube, so weit kannst du nicht gucken.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und was ja viele Menschen nicht wissen, dass Taiwan einfach, also für unsere Welt ist Taiwan unglaublich wichtig in unserer digitalen Welt. Denn man kann sagen, dass so gut wie alle Chips, die in irgendwelchen elektronischen Geräten drin sind, die kommen alle aus Taiwan. Das heißt, da gibt's halt einfach so ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir haben auch unseren Fahrer gefragt, so, ja, was ist denn jetzt, wenn jetzt China sagt, so, wir nehmen euch ein? Dann hat er gesagt, ja, dann machen wir halt unsere Fabriken erstmal kaputt.
Und das ist irgendwie, wahrscheinlich sind doch irgendwie so, also es gibt ja so immer dieses Zerren zwischen Japan und China weiterhin. Und wahrscheinlich wissen sie von dieser Mentalität, denn natürlich kommt die Mentalität aus China und Japan so auch ein bisschen mit zustande, würde ich mal denken. Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es deswegen auch so ein eher sowas Unterschwelliges immer ist. Also unterschwellig insofern, dass da halt so Jets fliegen, dass irgendwelche Militärboote vor der Küste dann immer rumschippern und sagen, ey, wir sind übrigens auch noch da. Mhm. Seid euch nicht so sicher in eurer Unabhängigkeit. Aber wahrscheinlich ist es genau das, dass sie denken, ey, nachher reißen die alles ein mit dem Arsch.
Mhm. Ja, genau. Also so ganz einfach ist es nicht. Und ich bin ich finde das sehr interessant, wie zumindest vordergründig relaxed sie damit umgehen, mit dieser ständigen Bedrohung. Aber wahrscheinlich, weil das ja jetzt schon so viele Jahre, Jahrzehnte einfach schwelt, sind die wahrscheinlich so, ja, schauen wir mal. Also und er hat auch gesagt, so, ja, wir haben so viele Besetzungen irgendwie überstanden und werden wir das auch noch irgendwie wieder überstehen.
So ein bisschen, nachdem ich jetzt hier die Geschichte mir durchgelesen habe und mir das so ein bisschen deutlicher wurde, verstehe ich das auch. Also guck mal, die sind ja immer noch das ist immer noch so, offiziell ist das ROC, Republic of China, das ist Taiwan. Es ist
ja, und Taiwan als eigenständigen Staat anerkannt, das ist ja nicht so, ne?
Genau, und deswegen, also eigentlich sind sie ja auch noch unter dieser chinesischen Glocke eigentlich noch, leben aber so ihre eigene Verfassung und ihre eigene Politik, das haben sie langsam rausgestellt aus China. Und das funktioniert jetzt seit 40 Jahren ungefähr so. Und wahrscheinlich, weil das sowieso niemals so ein eigenständiger Staat war, so für sich, ist das wahrscheinlich auch so, dass sie denken, naja, wir leben hier die ganze Zeit unsicher. Wir wissen gar nicht, was passiert. Deswegen ist das schon so, vielleicht sind sie deswegen auch wirklich so relaxed, weil sie denken, es kann alles passieren, aber irgendwie passiert es nicht.
Das ist natürlich jetzt alles Spekulation, ne? Kann man nicht so genau sagen. Genau, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick, was die Geschichte Taiwans angeht. Und du hast ja auch noch, du warst ja fleißig dieses Mal, du hast ja auch noch recherchiert.
Dieses Mal?
Bist du ja sonst nicht so fleißig. Du hast ja auch noch recherchiert, was so Frauenrechte in Taiwan angeht.
Genau, also eigentlich ist das so mit den 70er, 80er Jahren, mit diesem Kampf um Unabhängigkeit, war das eigentlich damit einhergehend auch.
In den 1970er, 80er,
genau, ja, genau. Genau, und damit einher ging dann auch der Kampf um Frauenrechte. Das ging dann genauso los, also auch in der Gesamtbevölkerung dann war, mit dem demokratischen Weg. So ging es eigentlich auch mit den Frauenrechten. Also auch seit 1996 ungefähr, 1997, 98 gab es dann das Recht auf Abtreibung. Dann gab es Gesetze gegen häusliche Gewalt. Es gab Gesetze generell gegen Gewalt gegen Frauen. Also alles das haben die so in den 90er Jahren dann auch mit erkämpft, sodass das auch mit in die Verfassung so mit aufgenommen wurde oder dann eben auch ein Grundrecht ist. Und also ich glaube, darauf aufbauend kann man, glaube ich, auch sagen, ging es dann auch los mit den queeren Rechten.
Ja, ich habe tatsächlich gelesen, dass in den, ich sag mal, 80er, 90er Jahren das ungefähr ähnlich war wie bei uns. Also alles war eher im Untergrund. Man hatte immer Angst vor Polizeirazzien, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Nicht unbedingt, was jetzt Homosexualität angeht, aber Drogen. Das war dann halt der Vordergrund, dass man Razzien durchführt, weil man Angst hatte, dass da irgendwie Drogenhandel oder Drogenkonsum stattfindet. Es gab natürlich auch HIV. und viele Kampagnen, die gesagt haben, ja, das ist auch so ein schwulen Ding und das tritt bei uns in der Bevölkerung nicht auf. Und das haben so die Westerner mitgebracht mit der Homosexualität und so weiter und so fort. Das heißt, in den 80er und 90er Jahren war das alles noch gar nicht mal so gut da in Taiwan mit den Rechten.
Was würdest du sagen, ab wann ging es dann los in den 90ern?
Nee, ich glaube, es in den 90ern, also Aktivismus gab es natürlich dann schon relativ früh, aber der hat noch nicht so gefruchtet. Und man kann eigentlich sagen, dass die Straße auf dem Weg zur Gleichberechtigung hat eher in den 2000ern angefangen. Also 2003 war der erste Taiwan Pride in Taipei, wo so circa 1000 Leute mitgemacht haben, kann man ähnlich so vergleichen wie mit dem ersten CSD sozusagen hier in Deutschland. Es gab so Presseberichte, wo gesagt wurde, dass viele Menschen, die da mitmachen, aus Angst vor, dass sie erkannt werden, Masken zumindest angefertigt haben. Ich habe gelesen, viele haben es getragen. Dann haben welche berichtet, die mitgemacht haben, die haben gesagt, nee, wir haben es dann doch nicht getragen. Also man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall gab es da noch viel Angst davor. Und ab 2003 ging es dann so langsam los. Denn 2004 wurde dann der Gender Equity Education Act verabschiedet. Das war, glaube ich, so ein erster wichtiger Schritt.
Und das finde ich richtig krass. Also das finde ich richtig, richtig geil. Das ist wirklich so 2004. Ich fand schon allein 2003 der erste Taiwan Pride. Das ist schon allein, das hat mich überrascht. Das finde ich wirklich krass. Das ist jetzt fast, jetzt über 20 Jahre her, ne? Hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass es so fortschrittlich ist. Wir haben dieses Land wirklich so nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist echt krass. Und wenn du auch noch sagst, dieser Gender Equity Act 2004, ne? Also,
wir haben aber noch nicht gesagt, was der macht.
Erzähl, was der macht.
Genau, also das ist aus dem Bildungsministerium eine Vorgabe gewesen, dass dann sozusagen in den Lehrplan aufgenommen wird, der Umgang mit sexueller Belästigung, Sexualkunde generell und dass in Sexualkunde eben auch Homosexualität inkludiert wird. Und das hatte natürlich zur Folge, dass die junge Generation, die dann eben in den Genuss dieses Lehrplans kam, eine ganz hohe Akzeptanz sozusagen gebildet hat für Homosexualität. So 80-90% der jungen TaiwanesInnen finden es total okay, dass es Homosexualität gibt.
Ich frage mich, wie das eigentlich ja dann so schnell passieren konnte. Du hast erst den Weg nach Demokratisierung, also so in so 90ern dann wirklich so durchgeführt. Und dann 10 Jahre, also nicht mal 10 Jahre später, geht das dann los, dass Homosexualität zum Beispiel jetzt, dass das Bildungsministerium damit auch umgeht. Wie schnell bitte kann man sich denn da auf den Weg machen und wie schnell kann sowas umgesetzt werden?
Ja, und 2004 war dann auch noch das Diskriminierung an Schulen, also das hat das, dass Diskriminierung an Schulen auch aufgrund sexueller Orientierung eben ja verboten ist sozusagen. Und dann ein paar Jahre später, 2007 kam dann das nächste Gesetz, wo das dann in die Arbeitswelt übertragen wurde.
Und da habe ich nämlich auch gelesen, 10 Jahre vorher, Frauenrechte. Das war so die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht wurde in den 90ern wurde das angegangen, gab es ein Gesetz dagegen. Also auch das war sozusagen dann die Basis für dann eben dieses Gesetz mit der sexuellen Orientierung. Das finde ich auch cool.
Was dann natürlich es ist ja erstmal ein erster Schritt gewesen. Das heißt natürlich nicht, dass dann gleich alle Hurra geschrien haben und sich geoutet haben. Im Gegenteil, ich habe Artikel gelesen, dass vor ein paar Jahren sich Menschen immer noch nicht getraut haben, sich zu outen vor ihrer Familie oder am Arbeitsplatz, einfach weil sie Angst haben, dass es doch noch Diskriminierung gibt. Dann hat es nämlich 10 Jahre gedauert, also von 2007 machen wir jetzt einen großen Schritt Richtung 2017. Da hat nämlich das Verfassungsgericht in Taiwan entschieden, dass der Gesetzgeber innerhalb von 2 Jahren eben diese gleichgeschlechtliche Ehe ermöglichen muss, soll. Wenn diese Frist verstreicht, ohne dass was passiert, dann hätten sozusagen homosexuelle Paare automatisch die gleichen Rechte gehabt wie heterosexuelle. Also das wollte man natürlich nicht, deswegen wurde dann an einem Gesetz geschraubt.
Das finde ich ganz witzig. Also das kann ich mir hier auch gar nicht vorstellen, dass einfach so gesagt wird, so, wir machen das jetzt. So, ihr habt eine Chance, das ist das Zeitfenster, in dem könnt ihr agieren. Wenn ihr was dagegen habt, dann macht was. Denkt euch eine Alternative aus. Wenn das nicht passiert, dann passiert das einfach.
Ja, genau. Und natürlich, da das dann jetzt so knapp war, ruft das natürlich Widerstand auf den Plan von konservativen und auch christlichen Gruppen, die das gar nicht so gut fanden. Gruppen und Interessenverbänden, die haben dann Kampagnen gefahren. Ein Jahr später gab es dann ein Referendum. Also so, wie findet ihr das, dass Homosexualität sozusagen gleichgestellt wird, dass es die Ehe für alle geben soll, dass Homosexualität in Schulen unterrichtet wird? Naja, und da kam dann raus, dass eine Mehrheit der Gesellschaft das gar nicht mehr so gut findet. Mhm. Also das Referendum ist mit, finden wir alles nicht so gut ausgegangen.
Was interessant ist, ne, wenn du sagst, irgendwie seit 2004 gibt es den Umgang mit sexueller Belästigung, Sexualkunde, Homosexualität in der Schule, dann heißt das ja, dass so die Eltern dann von den Kindern eigentlich die ganze Zeit nur so, finde ich nicht so geil, aber naja, aber anscheinend nichts dagegen so gemacht.
Aber kennt man ja hier auch, ne? Also das ist ja auch immer die Debatte mit Sexualkunde und was da eigentlich. Und es gibt ja so wahnsinnig viele, das habe ich auch gelesen, Taiwan hat so krass viele Desinformationskampagnen, auch von anderen Regierungen und natürlich vor allem auch aus China, ne, dass da so viel Quatsch auch einfach in die Welt rausgeblasen wird, wie zum Beispiel das, was man von hier auch kennt, dass die Leute Angst haben, dass in der Schule unterrichtet wird, wie Analsex funktioniert oder sowas.
Ja, also was ja totaler Quatsch ist. Also es wird ja auch nicht gezeigt, wie hetero, also als wenn Analsex was exklusiv homosexuell ist. Also was für ein Bullshit, ne? Also dann merkst du schon, was so wie an den Haaren herbeigezogen dann so eine Kacke ist. Und ergibt auch Sinn, dass wenn eigentlich dieses Land gar nicht auf dem Papier offiziell unabhängig ist, dass es dann eben auch solche Kampagnen gibt. Und wie sollte es auch sein, wenn die bis zu den 80ern so einen krassen chinesischen Einfluss hatten, warum sollten sie dann, wir sprechen jetzt von 30 Jahre später, das alles so komplett von sich gestrichen haben? Das funktioniert ja nicht.
Und es ist halt auch so dieser Generationen-Gap sozusagen. Ne? Du hast ja immer, egal wo das ist, hast du dann die Älteren, die dann doch eher konservativ eingestellt sind, die vielleicht ein Problem damit haben oder die sehr langsam sich erst nur daran gewöhnen. Das ist halt da genauso gewesen. So, jetzt hatten wir dieses Referendum und jetzt kann man natürlich meinen, oh scheiße, wenn die Mehrheit das blöd findet, dann wird es nicht gemacht. Haha. Lustigerweise war aber dieses Referendum rechtlich nicht bindend und deswegen war es dann so, dass im Mai 2019 die Regierung Taiwans dann die Ehe für alle eingeführt hat. Also, und das Krasse ist, dass Taiwan, diese winzig kleine Insel, so groß wie Baden-Württemberg, war damit Vorreiter in ganz Asien.
Das finde ich auch so geil. Also erstmal finde ich es richtig geil, dass dieses einfach nicht bindend war. So, ihr könnt ja mal abstimmen, mal gucken, was wir damit machen.
Ja.
Finde ich richtig geil. Wenn ich jetzt Gegnerin davon wäre, würde ich natürlich sagen, dass also das ist ja wohl nicht rechtens, aber es hat gepasst, dieses Bill. Und ja, es ist also wirklich spannend, also Vorreiter in ganz Asien, wahrscheinlich, weil die einfach so dachten, wir machen das jetzt, wir haben gemerkt, wir haben Erfolg mit unserem Unabhängigkeitsding hier, wir machen das einfach mal.
Ja, es war aber auch ein großes Risiko, weil die Demokratische Partei, die das damals sozusagen durchgedrückt hat, kann man ja schon fast sagen, das wurde sozusagen mit dieser Partei dann verbunden, also auch die Rechte für LGBTQIA+. Mhm. Das heißt, die Opposition hat dann natürlich auch Kampagnen gefahren und gesagt, so, wenn ihr uns wählt und dann werden wir das wieder rückgängig machen und so weiter. Ne? Also es war halt ein großes Risiko, aber hat sich ausgezahlt, weil bis jetzt wurden Rechte eigentlich sukzessiv immer mehr eingeführt, weil tatsächlich ist die, also man kann ja sagen, großer Schritt, aber galt halt nur für Menschen aus Taiwan und eher nicht für Menschen aus binationalen Beziehungen. Die haben immer noch große rechtliche Hürden. Wir haben zum Beispiel gelesen, und das ist ganz aktuell, dass ein lesbisches Pärchen, sie kommt aus, die eine kommt aus den USA, die andere aus Taiwan. Und die US-Amerikanerin wohnt schon seit 2015 in Taiwan. Die haben zusammen ein Kind ausgetragen von der US-Amerikanerin und das Kind hat nicht die Taiwanese Staatsangehörigkeit bekommen. Und das wird rechtlich jetzt immer noch, also aktuell 2025 immer noch sozusagen, versuchen sie das zu erstreiten. Und es ist auch so, dass bei binationalen Beziehungen immer auch noch die Stiefkind-Adoption Teil ist. Also es ist nicht so, dass sozusagen beide Mütter dann als Mütter angesehen werden.
Das finde ich total spannend, weil ich habe mir diese Frage noch niemals gestellt, ob das ein Problem ist, wenn beide Elternteile oder Elternteile aus unterschiedlichen Ländern kommen. Also hätte ich niemals gedacht, dass das ein Problem ist. Aber du hast auch gelesen, dass das auch ein bisschen was Taiwan-Exklusives ist.
Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch immer noch diese Angst, dass China da zu viel Einfluss nimmt. Deswegen haben sie es vor allem eigentlich für chinesisch-taiwanesische Pärchen sozusagen eingeführt. Weil ja, ich glaube, die Angst ist einfach groß, dass da zu viel, dass China möglicherweise so Spione einführen könnte nach Taiwan. Und ja, also es verbessert sich langsam, aber wie man hört, 2025 gibt es immer noch Hürden. Das letzte, was wir jetzt gehört haben, was eingeführt wurde, 2023, da gab es eine Gesetzesänderung, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder jetzt auch adoptieren können. Was wahrscheinlich auch mit dieser Stiefkindadoption sozusagen zusammenhängt. Mhm.
Ich erkläre mir das gerade so, diese binationale Schwierigkeit bei der Adoption, damit, dass sie eigentlich nicht so einzelne Länder diskriminieren wollen, dass sie vor allem China nicht abfacken wollen, indem sie das Gesetz so schreiben, naja, also es ist für niemanden ein Problem, außer hier kommen Chinesinnen und wollen das in das Land. Aber wahrscheinlich ist es dann sowas, ja gut, wenn wir können jetzt nicht ein Land irgendwie ausklammern, deswegen klammern wir alle Länder aus.
Ja, ist so. Aber trotzdem, Taiwan, also auch wenn es natürlich gibt immer irgendwelche blinden Flecken und Lücken, die man füllen muss, aber es ist immer noch so, dass ich glaube, die ältere Generation dem Ganzen zumindest skeptisch gegenübersteht, wenn nicht sogar auch ablehnend, und die junge Generation ist eher so, joa. Es gab auch einen Bericht über ein lesbisches Pärchen, die, ich glaube vor 2 Jahren war das ein Bericht, die gesagt haben, also in Taipei haben wir jetzt kein Problem mehr mit irgendwie Diskriminierung. Vor 5 Jahren hingegen habe ich auch eben noch einen Artikel gelesen, wo Menschen noch gesagt haben, ja, das mit dem Outing mache ich lieber nicht, hab zu viel Schiss, weder vor meinen Eltern noch vom Arbeitgeber. Also ich glaube, das ist halt ein Schritt, ne? Da war es sozusagen andersrum. Da hat die Regierung einfach mal was Progressives über die Gesellschaft drüber gestülpt. So, ne? Und klar, es gibt wenig, wo es einen Konsens, also so einen kompletten Konsens gibt. Und das muss sich halt erst, so was Progressives muss sich halt langsam erst entwickeln. Und Widerstand, klar, gibt's immer.
Das ist wirklich spannend. Also wie du das gerade gesagt hast, dass diese...
Das kam nicht aus der Gesellschaft.
Dass gar nicht erkämpft wurde, sondern eigentlich so schon der Schritt irgendwie von der Regierung direkt mitgemacht wurde. Also dass es gar nicht so, also wirklich nichts Erkämpftes ist, sondern was, wir probieren das jetzt mal. Weil das ist ja in anderen Ländern irgendwie auch so. Also muss ja schon so sein, ne, dass man sich orientiert hat irgendwie an andere. Und das kann ja auch nur der Vorwurf sein oder wird sicherlich einer der Vorwürfe sein von der Opposition, zu sagen, ey, wir werden hier total verwestlicht mit diesen Werten, die eigentlich ursprünglich gar nicht unsere sind. Es funktioniert so in dem, was wir jetzt irgendwie gesehen haben von außen, ist diese, scheint mir die Gesellschaft irgendwie relativ harmonisch so miteinander klarzukommen, dass das natürlich in Dörfern, in den Bergen, in abgelegeneren Gebieten irgendwie ganz anders ist. Das hast du ja überall. Mhm. Überall da, wo der Einfluss irgendwie von, weiß ich nicht, halt aus westlicheren Ländern, aus anderen Ländern irgendwie weniger wird. Überall da ist man sehr in der eigenen Bubble und entwickelt sich dann natürlich auch weniger weiter.
Ja, richtig. Also das ist eigentlich ganz normal, aber trotzdem so, unser Eindruck war ziemlich positiv, was sich jetzt durch quasi die Geschichte auch nochmal verstärkt hat. Es ist spannend, wie es weitergehen wird, und ja, also keine Ahnung, man kann Taiwan einfach nur wünschen, dass es unabhängig bleibt und dass es vielleicht ja tatsächlich auch richtig unabhängig wird, aber ja, es ist wahrscheinlich eher Wunschdenken aktuell.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, es ist, glaube ich, relativ unrealistisch, dass da plötzlich, da müsste es in China auch einen gewaltigen Shift geben, dann zu sagen, also es müsste ja diese Territorialpolitik, nenne ich das mal, das müsste sich ja total ändern. Die müssten ja ihre Vorstellung davon, was alles zu China gehört, ablegen. Und das ist ja eher weniger der Fall, als dass es jetzt gerade mehr wird. Also wir sehen das ja, was die Entwicklung ist.
Ja, und Fun Fact, der jetzt nicht so fun ist, was wir erst rausgefunden haben, dass einige Bilder aus Taiwan, zum Beispiel vom Sonne-Mond-See, ich glaube, irgendwas war noch im Reisepass der ChinesInnen sozusagen drin ist. So, dass man sozusagen das schon einpflanzt von wegen durch die Propaganda. So, Taiwan gehört ja eigentlich auch zu uns.
China nennt Taiwan ja auch Chinas Taiwan. Ich habe auch gelesen, dass es bei den Olympischen Spielen wohl, war das auch so, dass TaiwanerInnen auch als Chinas TaiwanerInnen angetreten sind.
Tja, Okay, dann hoffentlich habt ihr jetzt ein bisschen was gelernt. Ist ja immer ein bisschen unser Anspruch, dass man hier auch was mitnimmt.
Also ich selbst habe auf jeden Fall schon allein durch unsere Recherche sehr, sehr viel gelernt. Ich finde es super spannend. Ich wünsche dem Land auch wirklich, dass es so weitergeht. Ich hoffe nicht, dass es so wie bei uns und wie wir es jetzt gerade so sehen in den USA, dass es diese Rückschritte gibt. Ich hoffe, dass das so bald nicht in Taiwan passiert, sondern dass es dieses harmonische Implementieren von neuen Rechten für alle Menschen, so wie es zumindest scheint von außen, dass das der Weg weiter ist und dass sie nicht so schnell dazu kommen, dass das irgendwie ja an Kraft verliert.
Absolut. Und ne, ihr wisst, wir sind keine Expertin. Wir haben uns das auch alles angelesen, innerhalb von wenigen Tagen Quellen gecheckt. Aber kann natürlich immer sein, falls irgendwelche Menschen dabei sind hier, die zuhören, die sagen, Mensch, da habt ihr aber Unsinn erzählt. Wir sind natürlich immer offen für Kritik. Also meldet euch gerne. Ihr kennt ja die Wege. Mail oder Telegram oder Instagram. Und das bedeutet natürlich auch, dass ihr uns gerne auch Vorschläge machen könnt für künftige Folgen.
Ja, total gut. Also wenn ihr Anmerkungen habt, vor allem zu dieser Folge, dann hilft uns das selber ja auch total. Also ich möchte das auch gerne wissen. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, andere Wissensstände habt, dann raus damit.
Richtig. Und ansonsten gehabt euch wohl. Wir gehen zum Jahresendspurt hin. Wahrscheinlich gibt es dann wieder eine Best-of-Folge, eine Weihnachtsfolge oder eine Jahresrückblicksfolge.
Best of 2025.
Ja, Naja, auf jeden Fall wünschen wir euch noch einen schönen Dezember und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Das war die akustische Enttäuschung für heute.
Oh.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter akustischqueer@gmail.com.